Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und unser Thema heute das Bündnis Alb-Donau-Iller-Stopp TTIP-CETA-TISA. Und bei uns zu Gast die Bündnissprecherin Gisela Lück-Groß. Hallo Gisela.
Hallo, servus.
Gisela, wenn du erstmal für alle die, die es immer noch nicht wissen, gelegentlich gibt es ja solche Leute oder zur Auffrischung des Gedächtnisses, einfach so mal ein bisschen was über das Bündnis erzählst. Wie ist es entstanden? Was ist aktuell? Einfach mal so ein paar Dinge, damit die Leute wissen, um was gerade geht.
Ja gut, im Frühjahr 2014 gab es schon die erste von Aktivisten organisierte Demo auf dem Münsterplatz, weil kurz vorher in Blaustein eine Veranstaltung mit dem Herbert Löhr stattgefunden hatte zu TTIP, Aushöhlung der Demokratie. Und dann gab es ja kurze Zeit diese Redaktion Mut im Radio Free FM, und durch die Zusammenarbeit mit dieser Redaktion hat sich dann eine Veranstaltung in der VH ergeben, die war im Juli. Und in deren Vorfeld, auch unter dem Titel TTIP, Freihandelsabkommen, Aushöhlung der Demokratie. Und im Vorfeld hatten wir schon abgeklärt, falls es je zu einer Bündnisgründung im Raum Ulm, Donau, Alb-Donau kommen sollte, ob da potenzielle Mitstreiter gefunden werden. Und zu dieser Veranstaltung, die im Juli stattgefunden hatte, das war eine Podiumsdiskussion, moderiert vom Rudolf Arnold und von mir. Teilnehmer waren ein Attac-Mensch, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, das Ehepaar Hartwig und die Sarah Händel von Mehr Demokratie. Und zu dieser Veranstaltung hatten sich schon fast 20 Initiativen und Organisationen bereit erklärt, möglicherweise an einer Bündnisgründung teilzunehmen. Und am Ende dieser Veranstaltung stand dann der Entschluss fest, wir gründen ein Bündnis Alb-Donau-Iller, Ulm, Alb-Donau-Iller. Die Gründung war dann, ich glaube, am 11. August, und inzwischen sind wir circa 50 Organisationen aus den Landkreisen Alb-Donau, Neu-Ulm, Günzburg, Biberach und der Stadt Ulm. Dabei sind kirchliche Organisationen, Sozialverbände, Natur- und Umweltverbände, Gewerkschaften, Parteien, Verbraucherschutzverbände und über 100 Einzelpersonen als Mitglieder. Und wir sehen inzwischen unsere demokratische Verpflichtung, die Öffentlichkeit zu informieren und vor allem auch durch öffentliche Veranstaltungen den Bürgern und den Bürgerinnen eine Möglichkeit zur eigenen Meinungsbildung anzubieten über das Thema Freihandelsabkommen.
Kleine Zwischenfrage, ihr trefft euch ja regelmäßig.
Wir treffen uns regelmäßig, und zwar bis zum Pächterwechsel waren wir immer am 26. in den Ulmer Stuben. Immer am 26. des Monats, auch wenn die Tage rollieren, das konnte ein Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag oder sonst irgendwas sein. Das hat sich insofern bewährt, dass Menschen, die feste Termine haben, an einem Donnerstag immer Chorprobe zum Beispiel, dass die dann auch von Zeit zu Zeit dazustoßen können. Und jetzt im Moment sind wir auf der Suche nach einem neuen Lokal. Da steht im Moment eines in den Startlöchern. Das wird das Café der Art in Neu-Ulm sein. Da habe ich heute erstmal noch einen Termin, um mir das anzuschauen, ob die Räumlichkeiten für unsere Treffen geeignet wären.
Alt-Free FM, Leute, ist das Café der Art ein Begriff. Da hat man sich ganz vor 20 Jahren auch oft getroffen.
Und zwar in Neu-Ulm in der Augsburger Straße.
Ja, ist das. Ich weiß, wo es ist. Ja, ja. Gut, also jetzt habe ich dich aber kurz unterbrochen und
es geht uns eigentlich nicht darum, demagogisch und mit Schlagworten immer vorzugehen, sondern der Öffentlichkeit auch die Möglichkeit zu bieten, sich die Argumente von Gegnern und von Befürwortern anzuhören, um sich definitiv ein eigenes Bild zu machen und auch möglicherweise die Berichte in den Medien spezieller einordnen zu können.
Da habt ihr ja schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen gemacht. Ich kann mich zum Beispiel an so eine Demo erinnern, da war dann hinterher eine ziemlich große Kundgebung auf dem Münsterplatz, da waren sogar Traktoren da, der Herr, ich weiß, der Name ist mir jetzt entfallen, also ein Landwirt, irgendwas mit H, was, ist egal, aber hat da auch geredet, es war eine sehr schöne oder sehr imposante Veranstaltung.
Ja, das war schon die zweite oder die dritte Kundgebung, die wir hatten. Die erste war damals im Mai 2014. Die zweite große war auf dem Weinhof im Oktober 2014. Und dann hatten wir im April nochmal eine auf dem Weinhof und im Sommer. Das war die, die du gerade angesprochen hast. Da war eine große Demo durch die Stadt Ulm mit anschließend, ich glaube, 1200 Kundgebungsteilnehmer waren dann auf dem Münsterplatz und wir hatten mehrere Redner. Unter anderem auch die Maria Winkler, die Geschäftsführerin von Verdi. Verdi Ostwürttemberg Ulm, so ja. Nennt sich das. Ja. Und da kommen wir ja später noch drauf, denn sie wird unsere Moderatorin sein bei einer Veranstaltung, über die wir nachher noch sprechen werden, die am 9. März in den Ulmer Stuben stattfindet.
Ihr habt aber auch sehr viel, soweit ich mich erinnern kann, in der Fußgängerzone so gemacht, um die Leute, die so, sagen wir, unterwegs sind, Samstag so auch ein bisschen aufzuklären, zu informieren. Erzähl mal ein bisschen
drüber. Ja, das hatte folgende Ursache, denn es wurde ja im Oktober 2014 wurde eine Bürgerpetition bei der EU angemeldet zu dem Thema und die wurde aber abgeschmettert von der EU-Kommission und die Organisatoren haben beschlossen, dass sie eine eigenverantwortliche Stimmensammlung machen, um ein Bild zu bekommen und vor allem, um auf diesem Weg innerhalb eines Jahres auch möglichst viele Menschen über diese Dinge zu informieren. Und dazu hatten wir hier in Ulm für fast ein Jahr lang jeden Samstag einen Informationsstand, wo Unterschriften gesammelt werden konnten. Wie viele Unterschriften da jetzt im Raum Ulm, Alpdonau zusammengekommen sind, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich weiß aber, dass es in Gesamteuropa über 3 Millionen Unterschriften waren, die am Ende dieses Jahres zusammengekommen sind und die man der EU-Kommission übergeben hat.
Wie hat die darauf reagiert? Wenn's, mein, die, ja, es war ja, die es EU-Kommission, das hört sich, das ist ja irgendwie abstrakt hört sich.
Es war ja keine eigentlich ist das ja im Vertrag von Lissabon verankert, dass Bürger der EU Petitionen in Gang setzen dürfen. Da gab es auch schon mal eine zum Grundeinkommen, dann gab es eine gegen Privatisierung von Wasser, was sich dann auch so ausgewirkt hat, dass bestimmte Kommunen ihre Wasserversorgung wieder rekommunalisieren konnten. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass die Absage an diese Petition mit folgender Begründung geschah. Es sei ja etwas, was sich im Prozess befindet und noch nichts Abgeschlossenes. Und deswegen könnte man dagegen auch nicht protestieren.
Aha. Und wenn es abgeschlossen ist, dann kann man auch nicht mehr protestieren.
Dann ist es zu spät, ja.
Ah, ja, super. Unser Thema heute in der Plattform, das Bündnis Alb-Donau-Iller, Stopp TTIP CETA TISA und bei uns zu Gast Gisela Glück groß. Gisela, was hat es denn eigentlich mit diesem Abkommen TTIP CETA TISA zu tun? Was heißen diese Abkürzungen?
Ja, das kann ich kurz sagen, also das TTIP, das überwiegend in aller Munde ist, inzwischen Gott sei Dank, weil eben die Bevölkerung nachgebohrt hat und auch viele NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, von ATTAC über Compact, BUND, Umweltinstitut und was weiß ich was alles, die da in die Tiefe gegangen sind. Das heißt, übersetzt, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Also ein transatlantisches Freihandelsabkommen, das im Moment in der Verhandlungsphase ist zwischen der EU und den USA. Und die Problematik bei, ich zähle vielleicht die anderen zwei auch noch auf.
Ja, klar.
Das ist das CETA-Abkommen, Comprehensive Economic and Trade Agreement, kurz CETA, zwischen der EU und Kanada. Dieses Abkommen ist inzwischen zu Ende verhandelt. Das wurde im September 2014 schon zur Ratifizierung vorgelegt. Und jetzt ist es in dieser Phase, wo entschieden wird, ob überhaupt die Nationalstaaten was dazu sagen dürfen oder nicht. Und das TISA ist ein Abkommen, das noch überwiegend nicht im Bewusstsein der Bevölkerung ist. Das heißt Trade in Services Agreement. Und zwar ein Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen mit der EU, USA und 23 anderen Industriestaaten. Und das Verrückte ist, man kriegt ja immer wieder gesagt von Befürwortern, es wird doch schon ewig mit Freihandelsabkommen gearbeitet, aber gerade diese drei Abkommen haben etwas Besonderes an sich. Und zwar sind es sogenannte völkerrechtlich bindende Verträge, in denen keine Auflösung später vorgesehen ist. Und es ist eine ganz bedenkliche Entwicklung, der wir einfach kritisch gegenüberstehen müssen. Denn diese Verträge haben alle auch so etwas wie eine Stillhalteklausel. Das heißt, was einmal privatisiert oder investiert ist, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Und alle drei Verträge enthalten dieses sogenannte ISDS. Das heißt, Investor-Staats-Schlichtungsverfahren. Und diese Dinge sind Vorgänge, die letztendlich nur den großen Konzernen nützen und vor allem ganze Staaten in die Bredouille bringen können, vor allem insofern, als dass nachträglich veränderte Umweltbedingungen oder neue Gesetze zum Wohle von Mensch, Natur und Umwelt nicht mehr möglich werden, denn das würde bedeuten, dass Investoren dann die Staaten verklagen könnten auf Schadensersatz, und zwar nicht nur was die momentane Investition betrifft, sondern über für entgangene Gewinne, die über 80 Jahre im Vorhinein hochgerechnet werden, verklagen könnten. Und da läuft, wenn ich recht in Erinnerung bin oder wenn ich es recht erinnere, gerade ein Verfahren zwischen einer US-amerikanischen Firma, ich habe den Namen nicht im Kopf, und Argentinien. Die Klage, die ist so hoch, dass die zum Beispiel Argentinien vor die Insolvenz bringen würde.
Jetzt muss ich aber mal ganz naiv fragen, wer davon was hat, das ist die Industrie natürlich selber, aber wer befürwortet so überhaupt? Ich meine, jeder vernünftige Volksvertreter, Volksvertreterin, soweit man das überhaupt nennen kann, diese Leute, der müsste doch sagen, nee, sowas, da kann ich doch nie und nimmer zustimmen, das geht doch nicht, das kann ich doch mit meinem Gewissen unmöglich vereinbaren. Ich meine, ich bin doch meinem Volk, das ist ja ein abstrakter Begriff, aber denen bin ich doch verpflichtet, und was ich da mache, ich ruiniere ja die Zukunft von den Leuten. Also so ganz naiv betrachtet, wie kann ich da zustimmen?
Ja, Rudolf, diese Frage stellen wir uns am laufenden Band. Wie unsere Volksvertreter, und es sind doch einige, dieser Sache so unkritisch gegenüberstehen. Und ich möchte jetzt keine Vermutungen aussprechen, aber ich denke, dass da auch irgendwelche Möglichkeiten bestehen, um Druck auszuüben. Welcher Art dieser Druck ist, ob das jetzt, ich möchte es jetzt nicht ausführen, denn ich will keine Verdachte aussprechen.
Aber sag mal, so mit rechten Dingen geht's eigentlich nicht so. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ich meine, wie blöd kann man denn eigentlich sein? Aber gut, es gibt ja diesen Witz, ein Autovertreter verkauft Autos, Versicherungsvertreter verkauft Versicherungen, Volksvertreter verkauft das Volk. Ja klar, nee, ich kenne diesen blöden Witz, aber...
Also wer daran glaubt, dass Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch daran, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Genau. So ist das.
Ja, oder so rum. So, ja, genau, so da gibt es verschiedene, da gibt's verschiedene Varianten.
Ja, ja. Ja gut, aber das möchte ich jetzt unseren Parlamentariern gar nicht unterstellen. Das große Dilemma ist eben bei vielen Menschen die Unwissenheit. Und ich überlege mir manchmal, und da haben wir auch gestern bei dieser Pressekonferenz drüber gesprochen, wenn wir manche Diskussionen verfolgen, sei es jetzt im Bundestag, ich schalte mir dies öfter ein, auch wenn TTIP oder solche Dinge thematisiert werden, und wenn ich da mir manche Äußerungen anhöre, da spricht so wahnsinnig viel Naivität draus. Und vor einiger Zeit wurde uns ja auch gesagt, bei einer Veranstaltung, ich will jetzt auch keine Namen nennen, wir sollten doch Vertrauen in unsere gewählten Parlamentarier haben. Wenn ich mir aber anhöre, welches Hintergrundwissen da herausspricht, dann zieht's mir schlichtweg die Schuhe aus, muss ich wirklich sagen. Und soweit wir uns eingearbeitet haben und dann auch manchmal in Gesprächen mit Volksvertretern sind, entweder auf kommunaler, auf Länder- oder auf Bundesebene, habe ich das Gefühl, wir haben inzwischen wir Gegner, die wir uns ja zwangsläufig mit der Materie beschäftigen müssen, haben inzwischen mehr Wissen als manche unserer Volksvertreter. Ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren. Nee.
Aber in diesem Zusammenhang vielmehr ganz allgemein mal so ein kleiner Tipp, wer es noch nicht kennt, auf YouTube gibt es immer dieses, wie heißt das, Jung und Naiv, Videoblog, sehr empfehlenswert. Thilo Jung geht immer zur Bundespressekonferenz. Leute, das ist Realsatire pur, beziehungsweise es ist manchmal erschreckend, was diese Bundessprecherinnen oder sowas, was die von sich geben. Mhm. Sehr empfehlenswert.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Auch jetzt zu dem Leseraum, auf den wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, der jetzt als sogenannte Transparenzoffensive auf Drängen vom Bundeswirtschaftsminister Gabriel eingerichtet wurde. Es ist ein Witz. Das sind so strikte Sicherheitsauflagen. Man muss sein Handy ablegen, man darf nichts zu schreiben mitnehmen, man sitzt da vor einem Offline-Computer, also vor einem Bildschirm. Man hat einen Aufpasser neben sich, der ganz genau sieht, welche Texte man gerade liest und diese Texte namentlich in Zusammenhang bringt mit dem Lesenden, dass, falls doch irgendwas geleakt werden sollte aus einer speziellen Passage, dass man sofort zuordnen kann, welcher Parlamentarier sich nicht an die Verschwiegenheitsklausel gehalten hat. Die Parlamentarier dürfen zwar rein, müssen sich anmelden, haben, glaube ich, nur anderthalb Stunden am Stück Zeit, und wie gesagt, mit diesen Sicherheitsvorkehrungen, und dürfen aber unter Androhung von disziplinarischen Maßnahmen nicht einmal mit ihren Mitarbeitern, die jetzt meinetwegen einen Schriftsatz oder irgendwas erstellen sollten, in ihren Gremien darüber sprechen, geschweige denn mit den Wählern bei öffentlichen Veranstaltungen. Und was soll bitteschön daran Transparenz sein? Die Frage stelle ich mir. Mhm. Und darauf, und genau darauf ist von dem Thilo Jung, sind die Pressesprecher von der Bundesregierung, also vom Wirtschaftsministerium, angesprochen worden. Und da hieß es dann von den Pressesprechern, diese Regeln hätte nicht der Gabriel aufgestellt, sondern diese Regeln seien von den USA und von der EU aufgestellt worden. Also ist diese Transparenzoffensive eine pure Augenwischerei und sonst nichts. Nur um das immer kritischere Volk zu beruhigen.
Also diese ganzen Maßnahmen, das hört sich ja für mich so an, wie wenn das, also wenn das im militärischen Zusammenhängen wäre, dann würde man sagen, naja, okay, sagen wir irgendwelche NATO-Verhandlungen so geheim und solche Sachen. Also wenn man das auf die gleiche Ebene zieht, also es ist ja Wahnsinn.
Ja gut, solche Dinge gehen mir persönlich. Also ich bin ja eine von 5 Sprechern von der Initiative und wir diskutieren natürlich auch oft über diese Dinge. Sowas geht mir persönlich sehr oft durch den Kopf, vor allem wenn ich mir angucke, wie das dritte Abkommen, welche Staaten das dann umfassen soll, denn die BRICS-Staaten sind aus diesen Abkommen ausgeschlossen und wenn man sich die Weltkugel anschaut und da gibt es Darstellungen, welche Länder für diese Abkommen greifen und welche Länder ausgeschlossen sind, dann sieht man wirklich, wenn man ein bisschen einen Blick auf die Wirklichkeit in der Welt hat, dass es eine Spaltung sein wird zwischen armen Ländern und reichen Ländern und letztendlich zwischen Industrienationen und den Schwellenländern. Und ganz deutlich wird, dass für mich persönlich, und ich spreche jetzt wirklich nur für mich, dass es eine neuerliche Spaltung zwischen Ost und West ist. Und was wir in der Politik gerade erleben, auch mit diesen NATO-Osterweiterungen und so weiter, und wenn man sich dann diese grafischen Darstellungen anschaut, ist für mich auch ein Hintergrund dieser Abkommen geopolitischer Natur, militärstrategischer Natur und machtpolitischer Natur.
Ja gut, das würde ja diese extreme Geheimhaltung irgendwie erklären oder zumindest plausibel machen. Erklären vielleicht jetzt nicht unbedingt. Vielleicht für die Leute draußen, wenn ich es richtig sage, BRICS ist ja auch so eine Abkürzung, heißt ja glaube ich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Stimmt das?
Ja.
Südafrika.
Genau.
Also, und das Ganze mit diesen Staaten, hast du jetzt TISA gemeint.
Ja.
Ja. Welche Staaten sind denn da noch dabei?
Also da ist die EU, USA, Kanada, Australien und die anderen habe ich jetzt nicht
parat. Aber das sind
aber es sind 3 und außer der EU mit ihren 28 Nationen
noch 23 andere dabei.
Noch Kanada,
also ganz
USA plus 23 andere Staaten.
Plus 23. Okay, machen wir Musik. Gisela, wir haben gerade darüber geredet, welche Staaten jetzt eigentlich an TISA beteiligt sind. Und du hast jetzt gerade so eine Karte rausgezogen, wenn du das einfach mal sagst. Und auch vielleicht, welchen Anteil an der am Welthandelsvolumen oder wie das immer nennen will.
Also es geht ja bei TISA um Dienstleistungen. Und zwar im Bildungsbereich, im Bereich der Gemeinwohl, Vorsorge, Elektrizität, Wasserversorgung und so weiter und so fort, im Gesundheitsbereich und in vielen anderen Bereichen auch noch, wo also alle Schleusen geöffnet werden sollen, damit ausländische Unternehmer hier mit hiesigen Unternehmen in Konkurrenz treten können. Und welche Länder sind es, die an TISA beteiligt sind? Also die Verhandlungsgruppe wird aktuell von 23 WTO, World Trade Organization, Mitgliedern gebildet. Das ist USA, die EU mit ihren 28 Mitgliedsländern, Australien, Chile, Taiwan, Costa Rica, Hongkong, Island, Israel, Japan, Kanada, Kolumbien, Korea, Liechtenstein, Mauritius, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Panama. Also wenn man jetzt frech wird, hätte man sagen, es sind auch einige Länder drunter, die Steuerparadiese sind. Peru, Schweiz, Türkei. Diese Länder umfassen ca. 75% des Welthandels auf sich. Mhm. Und eigenartigerweise bezeichnen sich die Verhandlungsparteien selber als the really good friends of services. Also die wirklich guten Freunde der Dienstleistungen. Mhm. Naja, wir als Bündnis haben festgestellt, dass zwar noch auch über die anderen beiden Abkommen wenig in der Öffentlichkeit bekannt ist, also über TTIP und CETA, aber von TISA haben die meisten Menschen, die wir erleben, noch gar nichts gehört. Und deswegen machen wir uns jetzt in den folgenden Wochen und Monaten auf den Weg, Veranstaltungen anzubieten, auch zu diesem Thema. Denn sollte TTIP und CETA abgeschmettert werden, würden durch dieses TISA-Abkommen alle die Problematiken durch die Hintertür wieder hereinkommen. Und das Verrückte ist, bei diesem Abkommen, das noch streng geheimer als die anderen verhandelt wird, und zwar in der Regel in Genf, in der australischen Botschaft, da gibt es einen Passus, dass die Verhandlungsergebnisse, egal ob jetzt dieses Abkommen verwirklicht wird oder nicht, über 5 Jahre unter strengster Geheimhaltung zu hüten sind. Und da fragt man sich doch, was soll das?
Was hat man da zu verheimlichen? Auch wenn es schief geht, immer noch 5 Jahre.
Ja.
Also das ist eine...
Macht einen schon sehr nachdenklich.
Ja. Die Frage ist ja immer, Gisela, egal ob CTIP, TISA oder TTIP, wem nutzt das Ganze? Das ist ja immer so eine Frage. Ja, weil wenn man so manche Vorgänge hinterfragt, dass man sagt, na gut, schaut man mal hin, wem nutzt das eigentlich?
Ja gut, also es wird ja gesagt, dass durch TTIP zum Beispiel das Wachstum um einen bestimmten Prozentsatz ansteigen soll, dass es einen Zuwachs gäbe an Arbeitsplätzen. Die Zahlen, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es gibt inzwischen Expertisen darüber, dass diese Zahlen nicht stimmen, und diese Werbung mit diesen Zahlen wurde inzwischen auch von den Internetseiten der EU und der großen Industrieverbände und auch der Kammern heruntergenommen, weil inzwischen diese Zahlen alle in Frage gestellt sind. Denn die sind scheinbar falsch berechnet worden auf einen Zeitraum von 10 Jahren und wurden uns aber für reale Wachstumsmöglichkeiten verkauft.
Ich meine jetzt meine Frage so, nicht das, was man uns als Antwort auf die Frage, wem nutzt das, suggerieren wollte, sondern was meinst du, wem nutzt das denn wirklich? Oder was vermutest du? Nichts weiß man ja nicht.
Ja gut, also für mich persönlich ist es eine... Gehen wir dadurch auf eine Diktatur von großen Konzernen zu. Also, und jetzt können wir dann auch nachher gleich den Schlenker machen. Es wird ja auch von den Industrieverbänden, von der EU und von den ganzen Verhandlungsführern wird ja auch ständig propagiert, die Klein- und Mittelständler würden alle davon profitieren. Und es stellt sich heraus, dass das eben nicht so ist. Und wenn ich mir persönlich überlege, was alles das auf uns zukommt und mit welcher zukünftigen Beharrlichkeit diese Dinge dann auf Gesellschaften auswirken über Generationen hinweg, weil ja keine Auflösungsklausel in diesen ganzen Verträgen enthalten ist, dann verkaufen wir uns auf bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und zwar nicht nur meine Generation, ich trete ja auch irgendwann mal ab, aber die Generation meiner Kinder und meiner Enkelkinder.
Jetzt hast du aber auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen angesprochen. Und ich denke, genau diese Sache, die gehen wir dann nach der Musik etwas konkreter an. Gisela, vor der Musik haben wir die kleinen und mittelständischen Unternehmen angesprochen. Wie bist du auf die gekommen?
Ja gut, im Lauf meiner Recherche bei den Websites der unterschiedlichen Befürworter, wo ja auch immer wieder signalisiert wurde, wie wichtig das für die kleinen und mittelständischen Unternehmen sei, bin ich auch auf eine Gruppe gestoßen, die ist schon seit, ich glaube, die haben letzten Sommer angefangen, sich zusammenzuschließen. Und vor allem, was mir halt auch im Ulmer Raum Sorgen bereitet, dass eigentlich gehe ich ja davon aus, dass die Kammern, entweder jetzt die IHK oder auch die Handwerkskammer, ihre zahlenden Pflichtmitglieder, wo ja auch viele kleine und mittelständische Unternehmen dazugehören, umfassend informieren. Und da hat sich herausgestellt, dass eigentlich nur die positiven Aspekte dieser Abkommen artikuliert waren. Und eines Tages habe ich dann plötzlich diese Seite gefunden, KMU gegen TTIP, und habe mich da eingelesen und festgestellt, hoppla, das sind inzwischen, ich glaube, 2300 Unternehmen in Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben, über 2000 Unternehmen in Österreich, die einen Aufruf gestartet haben an die kleinen und mittelständischen Unternehmen, sie mögen sich doch bitte umfassender informieren. Die haben auch eine Informationsplattform zur Verfügung gestellt, und die sagen halt, es sind eben nicht alle Klein- und Mittelständler, die hinter den Freihandelsabkommen stehen, so wie uns das als auch als Öffentlichkeit suggeriert wird, sondern die Gruppe derer, die sich Sorgen machen um ihre Zukunft durch die möglichen Freihandelsabkommen wächst und wächst und wächst stetig. Und die haben dann auch zusammengestellt, dass es eigentlich brutal wenige KMUs, nenne ich jetzt einfach mal die Abkürzung, sind, die in die USA exportieren. Und der Löwenanteil, also 72% des europäischen Exportgeschäfts mit den USA, kommt durch die wenigen Großunternehmen zustande. Also es sind, glaube ich, insgesamt 2,2 Millionen Klein- und Mittelständler in Deutschland, und es sind 99,3% aller deutschen Unternehmen. Und für die ist der lokale und der europäische Markt eigentlich der wichtigste und nicht der kanadische oder der US-amerikanische Markt.
Vielleicht so einen kleinen, kleinen Zwischenausflug, die Informationspolitik, die hast du ja vorher angesprochen, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen oft nicht so wirklich Bescheid wissen, und jetzt liegt hier von mir so eine Grafik, die auch zeigt, wie TTIP zum Beispiel so eingeschätzt wird, also wenn man so mal die Parteien anschaut. Das ist übrigens eine ganz aktuelle Geschichte, eine ZDF-Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom 18.02.2016, also brandneu. Und wenn man da mal so die Zahlen anguckt, und da ist blau aufgeführt, sage ich jetzt mal, dass man nichts weiß, dann muss man zum Beispiel, um nur mal das zu sagen, CDU, CSU, 45% der Wähler wissen nichts. oder fast nichts. Und bei der SPD sind es 43%. Also doch relativ erschreckende Zahlen für die Parteien, die sich große Volksparteien nennen.
Ja, da könnte man jetzt ja anfangen zu spekulieren.
Ja, müssen wir jetzt nicht, aber nur das
einmal so gesagt. Entweder ist es Desinteresse bei den Wählern oder es ist mangelnde Information durch die Parteien. Entweder so oder so kann man es interpretieren. Oder es ist auch bei vielen Wählern vielleicht noch die Haltung, unsere parlamentarischen Vertreter werden es schon richten in unserem Sinne.
Aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zur KMU beziehungsweise zu den klein- und mittelständischen Unternehmen und vor allem zu KMU gegen TTIP.
Also die KMU gegen TTIP, die fürchten sich wirklich, und ich meine mit Recht, vor einer Bedrohung durch die großen Konzerne, die dann auf die europäischen Märkte drücken, und zwar speziell regionale und nachhaltig arbeitende Unternehmen, haben da eine große Furcht. Und ich denke auch mit Recht. Denn es gibt ja dieses Abkommen, das schon seit 20 Jahren besteht, das NAFTA-Abkommen zwischen den USA und Kanada und Mexiko. Und da gab es in Mexiko im Lauf dieser 20 Jahre allein 1,9 Millionen Arbeitsplatzverluste. Und man kann von solchen bereits bestehenden Abkommen durchaus auch Schlüsse ziehen, wie sich etwas womöglich mit diesen neuen Abkommen auswirken würde.
Zu NAFTA war ja, glaube ich, neulich mal eine Doku im Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, war es Arte oder Dreisat. Müssen wir mal gucken, aber es ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht kann man es in der Mediathek noch mal nachgucken.
Da kann man auch auf der Homepage vom Bündnis Stopp TTIP Alp Donau Iller eine Zusammenfassung lesen. Eigentlich in Originalsprache Spanisch, aber der Herbert Löhr, der mit uns intensiv auch an der Bekanntmachung dieser Dinge arbeitet, hat eine autorisierte Übersetzung erstellt, und die kann man bei uns auf der Homepage als PDF herunterladen und kann sich die ganzen einzelnen Punkte durchgehen, was hat sich wie für wen ausgewirkt. Und was ganz schlimm ist, dass eben zwischen Mexiko und den USA ist es ganz deutlich zu erkennen, dass viele Kleinbauern zerstört wurden durch das Hereindrängen der großen Nahrungsmittelkonzerne, wo unter anderem auch Monsanto dazugehört, und dass vor allem auch ein extremer Zuwachs an genveränderten Organismen in Mexiko zu finden ist. Und vor einiger Zeit gab es auch eine Dokumentation, ich glaube, die Story im Ersten hieß es, da ging es um diese, um eine ganz spezielle Zuckerart, die aus Mais gewonnen wird und die mit Brachialgewalt nach Mexiko exportiert wird. Und in Mexiko ist der Zuwachs an fettleibigen Menschen innerhalb dieser Zeit extrem angewachsen.
Ich glaube, das war es, was meine Frau gesehen hat. Und das glaub, also vielleicht. Die kam irgendwann mal, war ich in der Küche, und irgendwann kam sie ziemlich entrüstet rein und hat da losgepoltert, und ich gesagt, ja, so ein bisschen weiß ich was davon. Ja. Also das war dann wahrscheinlich diese
Das ist irgend so ein flüssiger Zucker, der
hergestellt wird. Fettleibigkeit
aus Mais, und der inzwischen auch, wenn man bei uns diese Beipackzettel oder diese Rückseiten von den Fertiggerichten anschaut, auch bei uns schon überall vorhanden ist. Und sobald ein Grundbestandteil, der meinetwegen genetisch verändert ist, nicht mehr im Originalzustand verarbeitet ist, sondern im verarbeiteten Zustand, muss das auch nicht mehr deklariert werden. Mhm. Und das sind ganz große Ängste bei den kleinen und Mittelunternehmern, vor allem auch bei unserem Protagonisten, den wir, und jetzt komme ich auf die Veranstaltung ja. am 9.3. Genau. Durch diese Recherche bei den kleinen und Mittelunternehmern bin ich auch auf den Gottfried Herle gestoßen. Das ist der Inhaber der Brauerei Clemens Herle aus Leutkirch. Und ihn konnte ich gewinnen für die Veranstaltung am 9.3. Und zwar, die heißt die Veranstaltung Auswirkungen von TTIP auf kleine und mittlere Unternehmen. Ursprünglich sah es fast so aus, als ob es nur ein Vortrag von ihm würde, um uns alle hier im Raum zu informieren. Aber letztendlich mit viel Nachhaken und Nachbohren ist es gelungen, dass wir auch einen Vertreter der Industrie- und Handelskammer von Ulm dazu gewinnen konnten, damit es jetzt tatsächlich eine Podiumsdiskussion gibt, wo gegnerische Argumente und befürwortende Argumente gegeneinander ausgetauscht werden können. Und zwar wird dabei sein der Hauptgeschäftsführer der Ulmer IHK, der Herr Otto Selzle, der schon mal bei einer von uns organisierten Podiumsveranstaltung mit der Hertha Deublack-Melin dabei war, letztes Jahr im Haus der Begegnung, und moderiert wird die Veranstaltung von der Maria Winkler, sie ist Geschäftsführerin bei Verdi des Bezirks Ostwürttemberg-Ulm. Und ich denke, das wird eine hochkarätig besetzte Veranstaltung. Aber jetzt noch.
Moment, aber die, damit wir es nicht vergessen, Mittwoch, 9. März, 20 Uhr in den Ulmer Stuben. Stimmt das
ja,
noch,
Ulmer Stuben? Das stimmt, Ulmer Stuben. Ja, im Saal der Ulmer Stuben. Und der Eintritt wird frei sein, weil uns geht es ja wirklich immer darum, dass alle Menschen solche Veranstaltungen besuchen können. Und wir freuen uns natürlich über Spenden, auch großzügige Spenden zur Deckung unserer Kosten. Und jetzt möchte ich aber noch mal zu dem Herrn Gottfried Herle zurück. Der sagt, als Familienunternehmer und qualitätsorientierter Brauer bin ich essentiell auf gentechnikfreies, regionales Braugetreide angewiesen. Wenn mit TTIP die Gentechnik in Deutschland Einzug hält, wie das die amerikanischen Agrarkonzerne wollen, bedroht das nicht nur mein Unternehmen, sondern das Geschäftsmodell unserer ganzen Branche. Gut, das geht jetzt um Bier, aber es geht auch noch um viele andere Bereiche, vor allem auch im Lebensmittelbereich. Und zwar, Lebensmittel heißt nicht umsonst Lebensmittel, weil es zu einem gesunden Leben beitragen soll. Und wenn wir dann in Zukunft nicht mehr wissen, was auf unseren Tellern landet, ist es für uns alle sehr verhängnisvoll.
Wenn ich jetzt da so logisch nachdenke, du hast ja vorher von Handelshemmnissen geredet, dass die ja im Prinzip die Verluste dann eingeklagt werden können, so nach dem Motto, irgendwelche Genhopfen oder so, fällt jetzt gerade nichts anderes ein, wäre hier vielleicht nicht zugelassen, dann ist es ja ein Handelshemmnis, dann kann man dagegen klagen, oder sehe ich das jetzt zu?
Ja gut, aber diese Dinge, die werden ja jetzt alle im Verlauf von diesen Verhandlungen abgetastet, und es wird versucht, das eine oder andere herauszunehmen und nicht als Verhandlungsgegenstand zu machen. Und diese ganzen Dinge, die sind ja nur äußerst mühsam nachzulesen oder auch gar nicht, wenn sie nicht zufällig geleakt werden. Und deshalb sind da so viele Unwägbarkeiten, dass die und die Klein- und Mittelständler da mit Recht jetzt verlangen, dass Transparenz herrscht. Und zwar haben Sie ein paar Punkte zusammengestellt, die für Sie unabdingbar sind, denn Sie sind ja nicht grundsätzlich gegen Freihandelsabkommen. aber sie fordern eine produktive gesellschaftliche Debatte. Und zwar heißt produktiv gesellschaftliche Debatte auch, dass man kritische Punkte erwähnt, genauso wie positive Punkte diskutiert. Denn nur die positiven immer wie eine Monstranz vor sich herzutragen, hält die Menschen wissentlich in Unwissenheit. Und das ist einer Demokratie unwürdig. Aber jetzt will ich gerade mal noch die Punkte aufzählen. Also die Klein- und Mittelständler fordern, dass alle Verhandlungsdokumente offengelegt werden und eine produktive gesellschaftliche Debatte geführt wird. Dass die Konzentration auf ausgewählte Branchen und Produkte, in denen transatlantischer oder globaler Handel für alle Beteiligten Vorteile bringt, vorzugsweise in globalen statt in bilateralen Verhandlungen endet. Das heißt, nicht zwischen den reichen Nationen, sondern auch zwischen den reichen Nationen und den anderen Ländern. Denn was wir heute erleben mit diesen ganzen Fluchtbewegungen auch aus dem afrikanischen Kontinent, hat durchaus etwas mit der europäischen und auch mit der deutschen Wirtschaftspolitik zu tun, denn den Menschen wird zwangsläufig die Existenz abgegraben. Sie fordern auch die Stärkung der internationalen Normung im Rahmen von ISO statt bilateraler Normungsangleichung. Sie fordern die Begrenzung der Macht internationaler Konzerne durch effektive Wettbewerbs- und Antitrust-Bestimmungen. Und sie wollen keine Paralleljustiz über Investor-Staats-Schiedsgerichtsverfahren. Und vor allem keine Einschränkung der Demokratie durch Regulierungsräte. Das ist jetzt ein Begriff, da sind wir gar nicht mehr dazugekommen. Das können wir bei einer anderen Verhandlung oder bei einer anderen Sendung vielleicht mal aufgreifen. Oder über andere Verfahren, die parlamentarische Entscheidungsmöglichkeiten aushöhlen. Die Klein- und Mittelständler wollen eine Stärkung von Umwelt-, Sozial- und Verbraucherschutzstandards sowie der bäuerlichen Landwirtschaft und vor allem der artgerechten Tierhaltung im Gegensatz zu Massentierfabriken, die ja jetzt immer mehr auch in unserem Land ankommen. Und sie wollen einen umfassenden Schutz von regionalen Herkunftsnachweisen, Marken und Strukturen und einen umfassenden Schutz von Unternehmens- und Kundendaten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und vor allem wollen sie Maßnahmen zum Schutz regionaler Wirtschaftsstrukturen. Und eine ganz große Kritik schließt sich an die Abkommen auch noch an, weil in denen zum Teil gleichgerichteten Ansätze verfolgt werden, die keine fairen Abkommen mehr sind.
Ja, jetzt muss ich leider unterbrechen. Es sind nur noch wenige Sekunden, um es mal genau zu sagen. Ich möchte nochmal auf diese Veranstaltung hinweisen. Auswirkungen von TTIP und auf kleine und mittlere Unternehmen am kommenden Mittwoch, 9. März, 20 Uhr in den Ulmer Stuben. Am Mikrofon für euch war Rudi Arnold und bei mir zu Gast Gisela Glück Groß. Danke, Gisela, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.